Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Sind wir innerlich bereit für das Wort Gottes? Ich habe im Laufe der Jahre, wo ich schon Teil von Kirche sein darf, und das ist schon seitdem ich ein paar Wochen alt war, mein ganzes Leben lang schon Teil war, gemerkt, dass im Gottesdienst präsent zu sein, beim Lobpreis, bei der Predigt, es so viele Attacken des Feindes, des Teufels mittlerweile immer währenddessen gibt. Es können sein, so eine coole Nachricht, die auf dem Handy kommt, Ablenkungen, irgendwas, was in meinem Kopf ist, was ich noch erledigen muss. So viel, was uns ablenken kann von dem, was Gott an so einem Sonntagmorgen zu uns sprechen möchte oder sonst wo in unserem Leben. Deswegen frage ich, seid ihr innerlich bereit? Seid ihr innerlich bereit für das Wort Gottes? Denn Gott möchte heute zu uns allen sprechen und heute etwas in unserem Herzen bewirken, weil wir befinden uns in der Predigtserie. Einer weiß es, okay? In der Serie Revolution des Herzens. In der Predigtserie Revolution des Herzens. Und in dieser Predigtserie beschäftigen wir uns mit einer Predigt. Wer hätte das gedacht, ne? Wir machen eine Predigt über eine Predigt. Und die Predigt ist die von Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 bis Kapitel 7. In den drei Kapiteln führt Jesus eine Predigt durch, die die ganze Welt verändert hat. Ab diesem Punkt, wo er die gehalten hat, war nichts mehr, kein Stein war auf mehr so, wie er war auf dem anderen. Ich weiß, ich habe ein Sprichwort gerade verkackt. Aber es hat sich so viel verändert in der Geschichte der Welt durch diese eine Predigt, dass wir uns in diesen letzten 4 Wochen schon und jetzt auch noch heute und nächste Woche mit diesem Thema dieser Bergpredigt beschäftigen wollen. Und wir haben schon so coole Sachen gehört, so viele herausfordernde Themen auch schon gehört, wie Gott uns ermutigt, unser Herz zu verändern, auf unser Herz aufzupassen, wie Sprüche 4, Vers 23 sagt, auf unser Herz zu behüten, weil Jesus hatte diese ganze Menschenmasse, die ihm gefolgt war, und sie folgten ihm alle, weil Jesus so coole Sachen gemacht hat. Er hat Knochen geheilt, er hat Kranke wieder fröhlich gemacht, er hat Aussätze beseitigt, er hat so viel geheilt und Wunder getan, und alle folgten ihm nach wegen dieser Wunder. Aber dann meinte Jesus, ey, all diese 1000 Leute, die mir nachfolgen, mir liegt nicht nur ihre äußerliche Heilung am Herzen, ich möchte sie von innen heilen. Ich möchte ihr Herz neu machen. Und das ist, worum diese Predigt im Großen und Ganzen geht. Es geht um eine Revolution unseres Herzens. Seid ihr mit mir? Es geht um die Revolution unseres Herzens. Und heute Morgen möchte ich mich auf den Teil fokussieren, in Matthäus 6, wo Jesus drei religiöse Praktiken anspricht. Drei religiöse Praktiken, die er ein bisschen auslegen möchte, beschreiben möchte, wie sie vielleicht gerade in der Zeit so ausgeführt wird und was sein Gedanke dahinter ist, was das Herz hinter diesen Praktiken eigentlich sein sollte. Aber ich möchte mich nicht nur auf diese drei religiöse Praktiken, die wir gleich sehen, beschäftigen, sondern auf den Gedanken, den Jesus dahinter uns vermitteln möchte, weil er unser Herz verändern möchte. Deswegen lesen wir in Matthäus 6, Vers 1, fangen wir an. Nehmt euch in Acht. Das ist so der Satz, der steht über diese drei nächsten Sachen, die jetzt kommen. Also nehmt euch in Acht. Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte Hand tut. Gib in aller Stille, und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, Seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, gehe an einen Ort, wo du allein bist. Schließe die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Vers 16. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Wow. Drei religiöse Praktiken, die Jesus hier anspricht, auf die wir uns fokussieren wollen heute Morgen. Danke, Jesus, dass du hier gegenwärtig bist in diesem Raum. Ich bitte dich, dass deine Botschaft, dass dein Wort in unserem Herzen auf fruchtbarem Boden fällt und wir das, was du uns beibringen möchtest, auch in unserem Leben umsetzen können, weil wir wollen nach deinem Herz trachten und unser Herz behüten und dir nachgehen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Was wir hier beachten müssen in diesem Teil ist, dass Jesus nicht die Tat oder diese Praktiken an sich kritisiert. Jesus sagt nicht, dass Beten, Geben oder Fasten an sich etwas Schlechtes ist, sondern er kritisiert, wie diese Praktiken zu seiner Zeit häufiger manchmal gemacht wurden. Also er redet über gute Sachen. Er redet über Sachen, die in ihrer Gesellschaft gut waren. Das waren die drei dominanten Praktiken, die man zu dieser damaligen Zeit auch getan hat. Und wie diese guten Sachen gemacht wurden, das passte Jesus an diesem Fall nicht. Und Jesus bezeichnete diese Leute als Heuchler. Vielleicht hast du einen Gedanken, den du verbindest mit diesem Begriff Heuchler. Vielleicht kennst du ihn von der Politik oder von der Schule oder von irgendwelchen Leuten, die dir was sagen wollen. Und dann denkst du vielleicht, wie ich auch diesen Begriff damals oder öfters mal immer gedacht habe, dass ein Heuchler ist jemand, der sagt, du sollst das tun, aber er tut was komplett anderes. Hast du auch mal so über den Begriff gedacht? So jemand sagt dir, ey, geh und trenn deinen Müll, aber zu Hause trennt er ihn nicht selber. So, das ist für mich so immer so der Inbegriff von so einem Heuchler gewesen. Aber was Jesus hier sagt, ist, und was sein Gedanke von diesem Begriff eigentlich ist, ist, dass, nee, das heißt nicht jemand, der was Schlechtes tut, sondern jemand tut das Richtige, aber er tut es mit den falschen Motiven. Er tut das Richtige, er betet, er fastet, er gibt, er macht das, was wirklich gut ist, aber was sein Ziel dahinter ist, warum er es tut, das ist falsch. Und das sind Menschen, die Jesus als Heuchler bezeichnet. Nicht Leute, die sagen und predigen, tu das, aber zu Hause machen sie was anderes. Nee, sie machen das Richtige, aber ihre Motive, ihr Herzenseinstellung, während sie es tun, ist nicht die richtige. Das ist, was Jesus hier kritisieren möchte. Die Frage, die sich also hinter diesen drei Beispielen hier lauert, diese Frage, die dahinter ist, ist quasi, für wen tue ich es? Für wen tue ich es? Und das ist der Titel der heutigen Predigt. Für wen tue ich es? Und das Es kannst du füllen mit allen Sachen, die wir in unserem Leben tun, die wir gut tun wollen, die wir für Gott tun wollen, die wir für Menschen tun wollen. Für wen tue ich es eigentlich? Für wen tue ich es? Weil die Antwort auf diese Frage hat Konsequenzen nicht nur für unser Leben im Hier und Jetzt, sondern auch auf die Zeit nach unserem Tod im Himmelreich. Darauf möchte ich mich später konzentrieren, weil da gehen wir auch noch rein. Aber erstmal wollen wir kurz die Gesellschaft betrachten, in die Jesus da gerade hineinspricht, weil wir müssen verstehen, dass der Ruf, den eine Person hatte, die Anerkennung, wie eine Person betrachtet wurde von der Gesellschaft, das war die Lebensader der Menschen damals. Wie sie von der Gesellschaft betrachtet wurden, wie sie gesehen wurden, was die Leute von einem dachten und welche Kontakte sie hatten, durch wie sie sich präsentiert hatten, das war so wichtig für die Leute der damaligen Gesellschaft, weil sie dadurch Kontakte hatten, Verbindungen hatten, vielleicht konnten sie sich präsentieren und dadurch hatten sie Einfluss in einem anderen Bereich, dadurch kriegst du Möglichkeiten, dadurch wirst du dann sozial auch angenommen und nicht ausgestoßen und vielleicht findest du Verbindungen zu jemandem, der höher ist und dann kriegst du vielleicht mehr Geld und mehr Position. Das heißt, wie eine Person gesehen wurde in der Gesellschaft, ist unglaublich wichtig gewesen für die Menschen damals. In unserer heutigen Gesellschaft ist es vielleicht nicht so wichtig, wie es damals war. Es brennt vielleicht noch irgendwo immer noch in uns drin, aber wir leben in einer Gesellschaft, die man bezeichnen könnte mit dem Begriff Individualisierung. Es geht in unserer Gesellschaft viel um mich, um was ich möchte, um was ich von etwas habe. Wie kann ich von dem, was ich tue, profitieren, dass ich auch etwas in meinem Leben habe? Es geht mir nicht vielleicht so sehr, das ist jetzt, was die Gesellschaft zum Beispiel auch uns vorschreibt. Es geht mir nicht darum, was vielleicht mein Arbeitgeber möchte oder was die möchten, sondern es geht mir um meine Work-Life-Balance währenddessen und wie es mir dabei geht, nicht um die Vision, die vielleicht andere tragen. Es geht um mich, was ich möchte. Das finden wir in Sachen wie das iPhone, das erste Smartphone, das I davor, Ich-Phone. Es geht um mich, was ich davon möchte. Oder die personalisierten Vorschläge, die wir auf Werbungen finden oder in unseren Videos oder auf sozialen Medien. Alles geht um, was ich möchte. Das heißt, damals wie auch heute könnte man sagen, wie kann ich am meisten profitieren von dem, was ich tue? Das könnte man die zwei Gesellschaften so in einen Topf so fassen, wo der Gedanke, den Jesus hier gerade angeht, so ungefähr ähnlich wäre. Wie kann ich von dem, was ich tue, am meisten selbst profitieren? Und Jesus sagt hier, wenn du diese guten Sachen tust, wenn du die guten Taten machst, aber aus selbstzentrierten Motiven tust, dann wirst du, jetzt denken wir, jetzt kommt irgendeine Strafe oder irgendwas Schlechtes oder so. Nee, er sagt, du wirst bekommen, wonach du dich sehnst. Wenn du die Sachen tust aus den schlechten Motiven, aus den Motiven, was du haben möchtest, dann sagt Jesus, du wirst das bekommen. Du wirst bekommen, wonach du dich sehnst. Du wirst es bekommen. Es wird der einzige Lohn sein, aber du wirst ihn bekommen. Manchmal denken wir, die Strafen oder irgendwie so, wie Jesus uns bestraft, wenn wir so was Falsches tun oder aus falschen Motiven tun, ist irgendwie so, Gott lässt Feuer vom Himmel regnen oder irgendwelche Seuchen und die Schlangen kommen und beißen uns oder irgendwie sowas. Aber wenn wir uns die Geschichte von Adam und Eva anschauen, wenn Gott gesagt hat, ey, wenn ihr was Schlechtes tut, wenn ihr von diesem Baum esst, von dem ihr nicht essen dürft, dann werdet ihr sterben. Und dann essen sie von dem Baum und was passiert? Erstmal sterben sie nicht, sondern sie bekommen das, was sie wollten. Die Entscheidung selber zu entscheiden, was gut und richtig ist. Und Gott lässt sie. Gott lässt sie ziehen und lässt ihnen entscheiden, was gut und was falsch ist. Aber sie werden von dem Ort getrennt, von dem wahres Leben wirklich erlangt werden kann. Sie werden von dem Ort getrennt, an dem sie wirklich wahres Leben empfangen können. Das heißt, wir müssen uns manchmal vorstellen, ey, wenn Jesus sagt, wenn ihr die guten Sachen tut, aber aus falschen Motiven, dann werdet ihr bekommen, was ihr wollt. Wir werden tatsächlich erlangen, wonach sich unser Herz sehnt. Und wenn der Fokus der guten Taten zum Beispiel Ansehen ist, dann werden wir vielleicht auch Ansehen bekommen. Wenn wir durch die guten Taten bekannt werden möchten, dann werden wir vielleicht auch bekannt werden. Oder wenn wir durch die guten Taten selbst profitieren möchten, dann werden wir vielleicht auch durch diese Taten profitieren. Aber das wird alles sein, was wir bekommen. Und man bekommt nicht das, wonach sich unser Herz eigentlich sehnt. Unser Herz im tiefsten Inneren sehnt sich eigentlich nach der Bestätigung unseres Vaters im Himmel, der uns geschaffen hat. Nach dem Lohn, den er uns geben kann, nach seiner Liebe, die er uns geben möchte für das, was wir hier auf der Erde getan haben. Und Was Jesus aber auch nicht sagen möchte, ist, dass irgendwie öffentliche gute Taten schlecht sind. Also von wegen, du musst alles im Geheimen machen, alles, damit es keiner sieht. So zum Beispiel Lobpreis auf der Bühne, öffentlich, nee, das ist nicht gut, du musst alles im Geheimen machen. Das meint er nicht damit. Jesus schickt sogar 72 Jünger aus in Lukas 10, um öffentliche gute Taten zu tun. Um öffentlich gute Sachen zu tun, um Dämonen auszutreiben, um Menschen zu heilen, schickt Jesus sie raus, um das öffentlich zu tun. Und sie kommen zurück voller Freude über das, was sie getan haben, über diese Kraft, die auf einmal sie beherrschen, auf einmal, wow, guck mal, was wir können im Namen von Jesus. Und sie kommen zurück und wir lesen in Lukas 10, als die 72 Jünger zurückkehrten und berichteten, sie vom voller Freude zu Jesus jetzt, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns. Und wenn wir sie in deinem Namen austreiben, dann sagt Jesus, ja, erklärte er ihnen. Ich sah, während ihr das alles getan habt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich sah, wie ihr rausgegangen seid und den Satan von der Herrschaft in manchen Menschen zum Fall gebracht habt. Ich habe es gesehen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können in aller Öffentlichkeit. Und dann sagte er, aber, Achtung, aber freut euch nicht darüber, was ihr da in der Öffentlichkeit getan habt, die Kraft, die ihr jetzt von mir bekommen habt, was vielleicht so cool für euch gerade erscheint. Freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Jesus hat nichts gegen diese öffentlichen guten Taten in diesem Fall gehabt. Er hat sie sogar dazu hinausgeschickt. Aber was Jesus uns hier sagen möchte, ist, ey, das sind richtig gute Sachen und tut sie auch, aber Achtung, ich möchte auf euer Herz aufpassen. Euer Fokus soll euer Gott sein im Himmel. Nicht das, was ihr jetzt könnt und was ihr gut macht, um vielleicht davon Ansehen von anderen zu bekommen, sondern ich möchte, dass ihr in eurem Kopf behaltet, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben ist, dass ihr errettet worden seid, dass Gott euch erlöst hat, dass er das Wunder vollbracht hat, warum das alles erst möglich ist. Und dieser Fokus soll auf Gott liegen, auf das, was er für uns getan hat. Auf wer er ist und nicht auf das, was wir können oder was wir machen und was wir dadurch vielleicht erreichen können. Er sagt, euer Fokus soll auf Gott bleiben, auf den Vater im Himmel, auf ihn allein. Ich habe das in meinem Leben öfters mal wieder auf eine sehr schmerzhafte oder auch manchmal peinliche Art erleben müssen in meinem Leben und wie Gott mir da manchmal Korrektur beigebracht hat. Und ich möchte euch dann eine Geschichte erzählen von vor, das ist jetzt 2 Jahre her, da hatten wir die allererste Shout-Konferenz in London und das ist unsere europäische Shout-Konferenz, wo wir als Gemeinden von ganz Europa zusammenkommen und ein großes Familientreffen zu haben. Und das ist so cool und das macht so viel Spaß. Und ich wurde eingeladen von dem Lobpreisleiter, Teil von dem Lobpreisteam zu sein. Und das war natürlich für mich so erstmal so eine Ehre und das war voll schön. Und ich habe ganz viel dann geprobt und geübt, weil ich wollte auch auf dem Niveau sein, wo die Leute da spielen, weil das waren sehr begabte Musiker und Sänger, die dort mit dabei waren. Und ich habe mich so gefreut und dann waren wir an dem Tag dort und wir haben geprobt für den Abend. Und dann wusste ich, da kommt so ein Lied, das heißt Might Get Loud. Und das war so ein Lied, worauf ich mich richtig gefreut habe, mitzumachen, weil ich wusste, das macht so viel Spaß, dieses Lied, das wird richtig cool, das wird richtig abgehen. Und dann, bevor wir anfangen, dieses Lied zu üben, kommt so der Lobpreisleiter zu mir und sagt, ey, für dieses Lied wollen wir den Gitarristen nach vorne haben, dass er dieses Lied singt und wir haben nicht genug Mikros da. Das heißt, es wäre schön, wenn du das Mikro ihm gibst, damit er dieses Lied singen kann, während wir das dann am Abend machen werden. Und es war für mich so, oh, ich habe eigentlich so viel dafür geübt und ich hätte voll Bock, das mitzumachen eigentlich. Das wäre voll schön für mich, eigentlich da mitzumachen. Und die haben dann andere Lösungen versucht zu finden, aber dann haben sie gemerkt, nee, das wird keine andere Lösung geben. Und dann meinte ich, ja, alles kein Problem, hier, nimm das Mikro. Und dann haben sie geübt und dann war ich an der Seite, so bin dann so zum Rand gegangen. Und die haben die Leute dann gesehen, wie sie das Lied gemacht haben. Und ich wurde schon ein bisschen traurig in diesem Augenblick. Und tatsächlich lief mir dann so eine kleine Träne sogar runter. Und ich habe mir so eine Backpfeife gegeben und gesagt, was ist los mit dir? Wieso bist du traurig? Was soll denn das? Es geht doch um Lobpreis, es geht doch um Gott gerade zu preisen. Es geht doch darum, um ihm die Ehre zu geben. Und ich bin dann hinter die Bühne gegangen, irgendwo nach hinten. Und dann habe ich einfach gemerkt, Alter, was ist los? Und ich hatte so einen starken Moment mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Es war stark in dem Sinne, was er mit mir gemacht hat. Es war nicht schön für mich in diesem Augenblick, weil ich musste lernen, was Lobpreis nochmal neu bedeutet. Was es bedeutet, Gott zu preisen und nicht sich selber zu erheben. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem Augenblick da auf der Bühne sein wollte und dieses Lied mitmachen wollte und dass vielleicht die Leute, die da sind, vielleicht auch die aus der Küppers Berlin, die mit dabei sind, cool finden, wie Joachim da vorne steht und das Lied singt. Und ich habe gemerkt, das ist nicht die richtige Herzenseinstellung. Es ist vielleicht richtig, was ich tue, dass ich Lobpreis mache, aber meine Herzenseinstellung war nicht die richtige. Und ich musste lernen, nochmal mich demütig vor Gott zu stellen. Würde ich freudig eine niedrigere Position einnehmen, wenn Gott mich darum bitten würde? Das ist eine gute Frage, die wir uns in unserem Leben mal stellen sollten. In gleicher Weise können wir auch andere Sachen in unserem Leben machen, die vielleicht gut sind, aber unsere Einstellung vielleicht nicht die beste ist. Und das bezieht sich nicht nur auf das, was wir vielleicht in Kirche machen, auf religiöse Praktiken, das bezieht sich auf unser ganzes Leben. Für wen tue ich es? Wir könnten zum Beispiel auch in die Gemeinde investieren, unseren Zehnten geben, aber in unserem Kopf eigentlich, was wir damit tun wollen, ist, ey, ich weiß, wenn ich ins Reich Gottes gebe und vielleicht auch ein bisschen mehr gebe, dann weiß ich, er wird mir mehr Geld geben. Und das weiß, wenn ich vielleicht investiere, dann wird er mir ein Haus geben irgendwann oder noch etwas. Das ist Wohlstandsevangelium. Das ist nicht das, wofür Jesus gestorben ist, für diese Botschaft, dass wir geben, um dann irgendwie mehr Geld zu bekommen. Es geht um das Herz, in sein Reich zu investieren, in seine Mission, was er in dieser Welt bewirken möchte. Oder wenn wir dienen in der Gemeinde, dann ist es etwas Gutes, was wir tun, aber diene ich vielleicht nur, um irgendwie von anderen Menschen vielleicht gesehen zu werden, um dazu zu gehören, um irgendwelchen Menschen zu gefallen. Vielleicht diene ich auch meinem Boss in der Firma und helfe ihm vielleicht aus und fahre ihn vielleicht ein paar extra Stunden rum. Aber eigentlich, was mein Gedanke ist, ich helfe vor allen Dingen ihm, weil ich was davon eigentlich später vielleicht haben möchte. Oder vielleicht unterhalten wir uns mit Leuten hier, zum Beispiel nach dem Gottesdienst, was eine gute Sache ist, aber eigentlich interessiere ich mich nicht so sehr für das, was die Person zu erzählen hat und erzähle dann, wenn die Person eine Geschichte erzählt hat, meine eigene Version von der Geschichte und vielleicht, was ich auch da erlebt habe und eigentlich interessiere ich mich nicht für das, was die Person gerade erlebt, sondern nur für mich allein. Oder wenn wir fasten, vielleicht geht es dann darum, ey, cool, ich kann abnehmen. Eine Phase, wo ich vielleicht ein bisschen Kilo abnehmen kann, aber es geht nicht darum, Gott zu gefallen und das Herz dahinter, um ihm zu gefallen. Wenn es eine Sache gibt, die wir uns mitnehmen sollten, dann wäre es dieser Satz. Gott ist mehr interessiert an meiner Motivation als an meiner Aktion. Gott ist mehr interessiert an meiner Motivation als an meiner Aktion. Was ich genau tue. Was ich tue, ist gut und wichtig. Aber Jesus, es ist viel wichtiger, was meine Motivation dahinter ist, von dem, was ich tue, wie ich es tue, für wen ich es tue, warum ich es tue in meinem Leben. Ich merke, das ist eine herausfordernde Botschaft und darum sind wir auch so ruhig heute und das ist vollkommen okay. Gott tut das auch in unserem Leben. Er fordert uns heraus und das Wort Gottes ist nicht immer bequem. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit, oder? Ihr seid trotzdem mit dabei. Was ich gemerkt habe, warum ich zum Beispiel die Sachen nach, den eigenen Motivationen nachgehe, was ich vielleicht von dem, was ich tue, bekommen möchte, warum ich diesen Sachen nachgehe, ist, weil sie viel leichter und schneller zu erlangen sind, als das, was Jesus uns gerade sagt, so ey, wartet auf nach dem Tod, dann wird der Vater euch belohnen. Das ist so weit weg, ist so in der Ewigkeit, so das dauert noch ewig. Es gibt so manche Sachen, die kann ich jetzt schon haben, so wenn ich jetzt schon die Sachen bekomme, die ich haben möchte, die Motivation, die eigentlich dahinter steckt, ich kann sie jetzt schon haben. Wir wollen sie jetzt, im Hier und Jetzt schon haben. Und wenn wir drüber nachdenken, ist eigentlich unsere heutige Gesellschaft überall darauf aufgebaut, alles im Hier und Jetzt schon zu haben. Wenn du drüber nachdenkst, Fast Food, was gekommen ist, ich muss nicht warten, dass das Essen gemacht wird von mir selber oder von jemand anderem, das dauert ewig, sondern ich kriege es sofort. Ich kann es jetzt und sofort haben. Oder Lieferservice, ich muss nicht mal einkaufen gehen und die Sachen machen, ich kann es einfach zu mir nach Hause geliefert bekommen. Alles, was ich machen muss, ist irgendwie 6,99 jeden Monat zahlen und jedes Paket wandert magischerweise vor mir vor die Tür. Filme und Serien, ich muss nicht mehr warten, bis nächste Woche Donnerstag um 20.15 Uhr mein Film kommt, den ich schauen möchte, sondern ich kann es jetzt schon sehen. Jetzt. Oder die Serie. Und nicht nur eine Folge, sondern dann wieder die nächste und die nächste. Alles geht um jetzt und hier. Unser Gehirn ist halt auf diese kurzfristige Erfolge und diese kurzfristigen Wunscherfüllungen programmiert. Das müssen wir uns einfach eingestehen, dass es in dieser Gesellschaft sehr präsent ist. Und wir denken vermindert an die lange Sicht. Wir denken viel weniger an das, was vielleicht in 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren vielleicht auf uns warten könnte oder nach dem Tod auf uns warten könnte. Und dabei ist, worauf wir eigentlich hoffen, auf das, was kommen wird, so viel schöner als das, was wir im Hier und Jetzt erleben können. Das will ich nochmal sagen, das, worauf wir hoffen, nach dem Tod, auf das, was wir glauben, das ist viel schöner als alles, was wir im Hier und Jetzt erleben können. Viel schöner und viel wertvoller. Ein sehr herausfordernder Bibeltext ist 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Punkt. Das können wir erstmal alle unterstreichen. So ist das. Jesus Christus ist unser Fundament. Und jetzt kommen wir als Christen und bauen auf diesem Fundament weiter auf. Wer nun auf dieses Fundament baut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Und dann, am Tag des Gerichts, wenn wir vor Gott stehen, wenn wir bei ihm sind, endlich, wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar errettet werden, weil er ja Christ ist und auf dem Fundament von Jesus baut, er wird errettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Das ist ziemlich herausfordernd, diese Bibelstelle. Weil wir denken auch manchmal einfach, ey, einfach an Gott glauben und fertig, wir wandern in den Himmel und es ist gut. Und ja, auf der einen Seite stimmt es, aber was wir hier machen, hat Einfluss. Wie wir hier mit dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, umgehen und wie wir die Sachen tun, die wir tun, die guten Taten, das hat Einfluss auf später. Wenn wir zur Ehre Gottes bauen, wenn wir zu seiner Ehre bauen, dann hält unser Werk das Feuer aus. Und wir merken, dass wir mit den guten Steinen gebaut haben. Und wir brauchen, und das möchte ich in uns alle hineinreden und euch motivieren dazu heute, wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive in unserem Leben. Wir brauchen die Ewigkeitsperspektive in unserem Leben, weil das ist, was uns Halt gibt in schwierigen Situationen. Es ist nicht, dass wir auf jetzt und hier schauen, was wir vielleicht ergattern können aus diesem eigenen Moment, sondern es geht um die Ewigkeit. Es geht um das, worauf wir hoffen, worauf wir hinarbeiten, alle von uns, worauf wir auf das Fundament von Jesus bauen, ist nicht, was wir alles im Hier und Jetzt nur erreichen können, den Reichtum, den wir uns hier anbauen können und sofort wieder verschwindet. Es geht um die Ewigkeit. Jesus möchte uns motivieren für die Ewigkeit, für das, was wirklich zählt, auf das, was kommt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Kathedrale. Und wahrscheinlich kennt ihr die Kathedrale. Weiß jemand, wie die Kathedrale heißt? Notre Dame. Ein wunderschönes Gebäude. Ein richtig tolles Gebäude. Viele sagen, ein architektonisches Meisterwerk. Ein Wunder quasi, wie das gebaut worden ist. Ein wunderschönes Gebäude. Aber dann wissen vielleicht auch einige, was 2019 passiert ist, und das ist im Bild 2 zu sehen, wo die ganze Kirche abgefackelt ist, einfach abgebrannt ist. Ein wunderschönes Bauwerk von außen, wunderschön, mit schönen guten Taten verziert, aber innen drin alles voller Holz. Und dann kam das Feuer und das ganze Gebäude stürzt von oben ein. Am Ende, wenn wir vor Gott stehen und unser Leben durchs Feuer geprüft wird, dann wollen wir ein beständiges Gebäude in unserem Leben gebaut haben. Wir wollen ein Gebäude gebaut haben, was nicht einfach toll mit guten Taten von außen verziert ist, aber eigentlich die innere Motivation nicht die richtige war, für wen wir es gebaut haben, für wen wir es gemacht haben. Wir wollen ein Gebäude bauen, das außen vielleicht gut aussieht, aber vor allen Dingen innen mit Gold und Silber und Edelstein gebaut ist, mit einer Motivation für Gott zu bauen, mit dem Fokus auf dem, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, weil wir Gott ehren wollen und nicht uns selber erheben wollen, wie zum Beispiel ich damals im Lobpreis vielleicht selber cool dastehen wollte oder auch andere Situationen in unserem Leben. Wir wollen zur Ehre Gottes bauen. Wir wollen mit Materialien bauen, die standhalten, oder? Wir wollen für die Ewigkeit bauen. Notre Dame sah vielleicht cool und toll aus von außen und tut es heute wieder, weil es wieder errichtet wurde. Aber wir können auch tolle und gut aussehende Taten haben. Aber, Sprüche 16, Vers 2, der Mensch hält sich selbst und wir uns vielleicht auch für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Er prüft, was wirklich hinter dem stand, was wir gerade tun. Von außen wirkt es toll. Und das ist das Problem. Wir können nicht, und darum sagt Jesus auch, beurteilt nicht andere, verurteilt nicht andere Menschen, weil wir können es nicht. Wir können nicht andere beurteilen, warum, für welche Motive oder was auch immer sie machen. Oder uns auch vergleichen mit anderen Christen, was sie vielleicht gerade tun. Weil in 1. Korinther 4, Vers 5 steht, deshalb hütet euch, sagt Jesus, nicht Jesus, sagt Paulus, 1. Korinther 4, Vers 12, hütet euch davor, voreilig Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt, zu dieser Zeit, wo es dann geprüft wird. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Es kann sein, dass es ein gut aussehendes Gebäude wie Notre Dame am Ende komplett verbrannt werden wird. Deswegen macht es für dich und für mich auch keinen Sinn, uns mit anderen zu vergleichen, die gute Taten machen, die vielleicht da in der Hierarchie ihrer Firma stehen oder in der Gemeinde diese Position innehaben und uns mit denen zu vergleichen, weil wir wissen nicht, mit welchen Motiven sie eigentlich wirklich bauen. Worauf es wirklich ankommt, ist, was wir, du und ich, persönlich machen mit unserer Herzenseinstellung für unseren Gott. Und am Ende der Zeit, wenn wir alle vor Gott stehen und unsere Kronen vor ihn niederlegen, an diesem Ende der Zeit wird sich bewahren und wir werden sehen, mit welchen Materialien wir wirklich gebaut haben. Und es kann wirklich sein, dass ein Gebäude wie ein wunderschönes Notre Dame von oben bis nach unten einstürzen wird und verbrennen wird, womit wir uns vielleicht unser ganzes Leben verglichen haben. Aber dass ein kleines Haus, gebaut aus wunderschönen Edelsteinen, vielleicht nicht so toll und gut aussehen wie ein anderes Haus, aber das besteht das Feuer. Deswegen unterschätze nicht die kleinen Sachen, die wir in unserem Alltag tun, die guten Sachen, die wir tun, egal wie viele es sehen, egal wie toll und groß es aussieht, wie viele Menschen es sehen werden oder es rausposaunt wird, was du und ich, was wir tun, für Gott hält Bestand. was du und ich tun für Gott, in der Motivation für ihn, das hält. Und das wird dem Feuer widerstehen und am Ende wunderschön aussehen vor Gott. Und er wird uns loben dementsprechend. Deswegen lass uns nicht vergleichen. Lass uns nicht vergleichen mit anderen und den tollen Taten oder den tollen Sachen, die andere tun. Wir freuen uns, und das ist das Ding, manchmal haben wir haben heute diese Botschaft gehört, ne? Und wir denken uns auch ein bisschen, oh, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Tag, oder? Vielleicht bist du auch in einer Familie und einer Generation aufgewachsen, wo der Tag des Gerichts ein sehr harter und sehr schmerzhafter und ängstlicher Tag sein wird. Aber wir eigentlich als ganze Kirche sollten uns auf diesen Tag freuen, mit voller Zuversicht auf diesen Tag. Der Tag, an dem wir vor Gott stehen, alles ihm wieder hingeben, was wir getan haben in unserem Leben, ihn geben. Und wir auf den Satz warten, auf den unser ganzes Herz, unser ganzes Leben, wonach sich unser ganzes Herz sehnt. Und das ist, vor ihm zu stehen und zu hören: gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und ich möchte, dass wir alle diese Perspektive in unserem Leben aufnehmen. Dass wir nicht nur danach trachten, was wir im Hier und Jetzt bekommen können, haben können, was wir vielleicht mit unseren guten Taten bewirken wollen und das selbst haben wollen. Es geht darum, was bauen wir für die Ewigkeit, für ihn. Und wie cool ist es in Sprüche 19, Vers 17, dass wer den Armen hilft, wenn wir den Armen Gutes tun, dann leihen wir Gott, wir leihen dem Herrn etwas aus und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Hey, ich muss nicht jemanden geben, gute Sachen tun und dann von der Person erwarten, dass sie mir was zurückgibt. Viel cooler ist es zu wissen, ich gebe, ich tue Gutes, mit dem Wissen, ich tue es für Gott. Und tatsächlich, indem ich es tue, leihe ich Gott etwas aus und er wird es mir zurückgeben. Wie cool ist das? Wie cool ist das? Aber zu oft auch in meinem Leben tausche ich lieber diesen Erfolg, den er mir geben möchte, dieses Lob, was er mir geben möchte, tausche ich ein gegen ein billiges Lob von jemandem, den ich vielleicht nicht mal mag. Ja, wie oft wollen wir Leute beeindrucken, die wir vielleicht gar nicht mal als Freunde haben? Ne? Wie gut wollen wir aussehen in den Augen von all unseren Followern auf unseren sozialen Medien, die wir vielleicht nicht mal ganz kennen? Es geht um unser Herz zu Gott. Wie du und ich Gebäude bauen können aus Gold, Silber und Edelsteinen, die Bestand haben für immer und ewig. Und ich möchte nicht nur, dass ich jetzt hier stand und euch die ganze Zeit gesagt habe, was wir nicht tun sollen und vor allen Dingen uns nicht einen Tipp gegeben haben, wie wir es tun können. Und ich möchte uns einen Tipp mitgeben, wie wir das tun können. Einen einzigen. Der hat viele Facetten, viele weitere Ausprägungen, aber diesen einen, den müssen wir immer wieder tun. Und der ist der größte Tipp von allen. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Bleibt bei Gott. Bleibt in ihm. Wandelt zusammen mit Gott zusammen. Verbindet euch mit ihm, damit die Vision, die er hat, auch unsere Vision wird. Wenn wir ganz viel, man sagt manchmal, also wenn man die Kinder anschaut von jemandem, wie zum Beispiel ich bin ein Kind von meinen Eltern, und dann kann man manche Züge sehen, manche Sachen sehen, da würde man denken, das ist ein Kind von Jürgen und Miriam. Oder das ist ein Kind von dem und dem, weil die Zeit mit den Eltern verbracht haben, mit ihm zusammen, und vielleicht manchmal ihre Ideen, ihre Visionen fürs Leben, ihre Motivationen ähnlich aufgebaut sind wie die von den Eltern, weil wir Zeit mit ihnen verbracht haben, mit ihnen zusammen waren, mit ihnen gegessen haben, mit ihnen zusammen Ausflüge gemacht haben, immer und immer wieder, sodass man eins wurde. Und das Gleiche möchte Paulus für uns, dass wir im Geist wandeln, dass wir zusammen mit Gott wandeln, mit ihm zusammen, damit unsere Ideen, unsere Motivation transformiert wird zu der gleichen Motivation, die Gott hat. Und das ist, Menschen aus purem Herzen zu dienen. Und es für ihn zu tun. Für ihn allein. Für ihn allein. Und ich merke, dass wenn ich persönlich nicht so viel Zeit mit Gott verbracht habe und ich überwältigt bin von meinem Alltag und von all dem, was unser Leben belasten könnte, und ich mir nicht die Zeit nehme, trotzdem zu meinem Vater zu gehen im Himmel, ich merke, wie diese Motivation, die eigentlich Gott sein wollte, sehr schnell gefüllt wird mit meinen eigenen Motivationen. Ganz schnell kommen eigene Gedanken rein. Was kann ich erreichen? Was kann ich hier rausbekommen? Was ist das, was ich vielleicht hier machen könnte? Was brauche ich eigentlich? Oh, ich weiß nicht mal, was ich brauche. Ich fühle mich so deprimiert. Ich weiß nicht, was ich brauche. Und anstatt zu Gott zu gehen, füllen wir es mit anderen Sachen und füllen es mit diesen Sachen und mit den Sachen. Vielleicht brauche ich das. Vielleicht kann ich dem helfen, damit ich das bekomme. Und am Ende füllt uns das nicht. Sondern wir brauchen diese Vision von unserem Vater im Himmel. Lass uns nicht diese Sichtweise Gottes verlieren. Uns nicht mit anderen vergleichen, wie ich das vorhin meinte. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Mann, der für mich so ein Beispiel ist von jemandem, der ganz klar weiß, was es heißt, Gott alleine zu dienen. Lukas 10, Vers 30. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner oder ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare, also das sind 2 Tageslöhner sozusagen, und bat ihn, für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Und warum ich meine, warum das so eine pure Einstellung ist, ist, Jesus benutzt das mit einem Grund, warum ein Samaritaner hier das gerade tut. Und das ist, weil die Juden und die Samariter Feinde waren. Erzfeinde waren. Sie mochten sich nicht, sie konnten sich nicht ausstehen, sie hassten sich. Und hier ist jemand, der sieht jemanden, den er eigentlich hassen sollte, von dem er wahrscheinlich nichts zurückbekommen wird. Er weiß, er wird ihm vielleicht helfen, aber er wird vielleicht keinen Dank oder keine Einladung bekommen oder für irgendetwas, sondern er weiß, ich tue gerade einfach nur das Richtige und ich helfe. Und vielleicht bekomme ich keine Anerkennung zurück. Oder vielleicht komme ich sogar irgendwann zurück zu diesem Ort und ich muss sogar mehr Geld bezahlen, weil es mehr Aufwand war, als ich dachte. Aber die Priester und die Tempeldiener dachten sich vielleicht, ich sehe keinen Vorteil da drin, ihm gerade zu helfen. Vielleicht sieht es keiner, ich weiß nicht, was es für mich vielleicht bringen sollte. Wenn wir dienen, lieben, geben, investieren, wenn wir helfen, dann will Jesus, dass nicht mal unsere linke Hand weiß, was unsere rechte tut. Dass wir unsere Tür zumachen. Und was er damit meint, ist, dass Jesus möchte, dass wir Gutes tun, ohne darüber nachzudenken, was ich alles dadurch noch selber bekommen kann. Dass wir Gutes tun, weil es gut ist. Und nicht, ob es vielleicht heute meine Work-Life-Balance aus dem Ruder bringen könnte. Oder sonst etwas. Jesus will, dass wir dienen, um Gott zu gefallen und nicht versuchen, Prestige dazu zu gewinnen. Weil auf uns, auf dich und auf mich wartet ein Schatz im Himmel, der viel schöner ist als alles, was wir im Hier und Jetzt bekommen können. Und das ist, was ich heute mit uns in die Herzen bringen möchte, was Jesus uns hier mitgeben möchte, ist, dass das, auf das wir hoffen, auf die Zeit, auf das wir hinbauen, viel schöner ist als alles, was wir hier jemals bekommen könnten. Und für einige von uns ist es vielleicht der Schlüssel zur Transformation unseres Lebens. dass es nicht darum geht, was kann ich hier alles bekommen, und es klappt in diesem Leben vielleicht nicht alles, und das ist auch normal so. Aber wir arbeiten nicht auf dieses Leben hin, sondern auf ein anderes Leben. Auf ein Leben mit Gott in Ewigkeit zusammen. Wie wäre es, wenn wir alle zusammen aufstehen? Nichts wird das toppen, was Gott uns geben kann. Nichts wird cooler sein als das, was Gott, unser Vater, uns geben kann in unserem Leben. Und ich möchte diese Ewigkeitsperspektive heute in uns wirken lassen. Ich möchte, dass Gott in diesem Augenblick, der Heilige Geist, kommt und unsere Motivation neu formiert, neu transformiert, unser Herz transformiert, dass sich unser Herz nach ihm trachtet und nicht nach dem, was wir vielleicht selber wollen. Also vielleicht fühlst du dich frei, deine Hände zu erheben zu Gott, um von ihm zu empfangen in diesem Augenblick. Aber ich möchte ein Gebet sprechen. Ich möchte beten, dass Gott unser Herz in diesem Augenblick transformiert. Heiliger Geist, wir brauchen dich in diesem Augenblick, dass du unsere Herzen komplett neu formst. Wir wollen in dir wandeln. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Und dass du uns neu transformierst. Dass du unsere Motivation komplett auf den Kopf stellst und wir nicht mehr danach trachten, was wir vielleicht daraus bekommen können, wie wir vielleicht in den Augen anderer aussehen werden, sondern dass wir nur danach trachten, was du über uns denkst. Vater, wir möchten diese Sicht von dir auf dem Thron. Wir wollen diese Sicht von dir nach dem Tod in unserem Leben präsent haben. Dass wir danach trachten, was auf uns noch kommt, was auf uns zukommt. Dass wir nicht darauf achten, was wir im Hier und Jetzt alles bekommen können, sondern dass unser Fokus auf dich liegt. Unser Fokus auf dem liegt, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Auf dich allein fokussieren wir uns in diesem Augenblick. Hilf uns, dass wir in unserem Alltag, egal was wir tun, dass wir uns hinterfragen und verstehen, für wen wir es tun, und dass du, Heiliger Geist, uns hilfst, dass wir es immer wieder für dich alleine tun. Für dich alleine tun. Im Namen Jesus. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.